Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie das denn bitteschön konkret möglich ist. Letzte Woche das Thema vergib dir selbst und versöhne dich mit dir selbst. Heute die Frage, wie komme ich dahin zu vergeben, wenn man mir Unrecht getan hat. Wenn Menschen an dir schuldig werden, dann ist manchmal gar nicht so sehr der angerichtete Schaden das Problem, sondern die damit verbundene Kränkung, die das ausmacht. Ein Beispiel. Du gehst mit einer Gruppe spazieren, ihr klettert hier irgendwo durch die Gegend, kraxelt durch den Wald, dein Vorgänger passt nicht auf, lässt so einen Ast schnacken und das Ding haut dir genau ins Gesicht. Du bist sauer, sagst, kannst du nicht aufpassen, Mensch? Ja, weil es tut weh. Aber nach ein paar Minuten bist du dem nicht mehr böse, ist es vorbei. Nun aber steht jemand vor dir, der dir eine Ohrfeige gibt und schlägt dir ins Gesicht. Dann ist es derselbe Schmerz, aber die Kränkung geht viel tiefer. Und es fällt viel schwerer, das zu vergeben. Und manch einer erinnert sich noch an eine Ohrfeige, die er vor 30 oder 40 Jahren bekommen hat. Versteht ihr die Kränkung? Die Kränkung ist das, was uns neben dem Schmerz eben am meisten fertig macht. Gäbe viele Beispiele. Jetzt ist ja Adventszeit und jedes alles baut darauf, da werden die Leute barmherzig, fangen an zu spenden. Also schellt da wieder jemand bei dir, hält so ein Zettelchen hin, ich bin taubstumm oder was weiß ich haben sie nicht irgendwas für mich. Und du fühlst dich irgendwie verpflichtet, keine Ahnung, gibst dem Betreffenden 40 Euro. Machst Tür zu, gehst in die Küche und ärgerst dich und denkst, ach, hätte ich das jetzt wirklich tun sollen? Stimmt das so? Aber dann ist es vorbei. Eine Woche später aber gehst du über den Weihnachtsmarkt und denkst dir, steck vielleicht nicht so viel Geld ein, hast deine Geldbörse dabei, hast 40 Euro im Portemonnaie und jemand klaut dir das. Neben der Geldsumme, die weg ist, ist auch da dieses Gefühl, dass das jemand mit mir macht. Diese Gemeinheit, die dahinter steckt und die damit verbundene Kränkung. Und es geht um dieselbe Summe. Und doch trifft es mich irgendwie mehr. Das, was es mit uns macht, diese Kränkung, ist für uns oft das Problem. Und wenn du gekränkt bist, dann fängt es in dir an zu rumoren. Dann suchst du innerlich nach einem Ausgleich. Und du ringst innerlich mit dir. So wie, ja, nennen wir ihn Martin, der in seiner Firma, sag mal so, gehobene Klasse angestellt ist, so mehr so Managementbereich, vielleicht Ingenieur gelernt. Der ist in einem Meeting, hat sich darauf vorbereitet, etwas zu präsentieren. Der Chef ist da und die Abteilungsleiter sind da. Und er trägt das vor und vor den Leuten fängt sein Kollege an, ihn da öffentlich runterzumachen und es schlecht zu reden. Etwas, was im Berufsalltag immer wieder vorkommt. Irgendwelche Eifersüchteleien, keine Ahnung. Der fängt da an und das kann doch so gar nicht funktionieren und hätte man mal vorher nachgedacht oder hätte man mich gefragt und wie das so geht. Und der Chef sitzt dabei und der macht gar nichts. Entweder weil er nicht den Mumm hat oder weil er Konflikte vermeiden will oder was weiß ich, jedenfalls der sagt nichts. Und Martin fährt nach Hause, vielleicht eine Stunde mit dem Auto, und auf dem gesamten Nachhauseweg malt er sich in Gedanken aus, was er hätte sagen wollen. Und er geht dieselbe Szene immer und immer wieder durch und denkt sich, ja, oh, das hätte ich gesagt und so und wenn ich doch nur. Und er, immer wieder spielt er dieselbe Szene durch und in seinen Fantasien macht er seinen Kollegen so richtig zur Schnecke. Als er zu Hause ankommt und aussteigt, merkt er, dass er total erschöpft ist, voller negativer Gedanken und Gefühle. Seid nicht nachtragend, sagt Gottes Wort, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander so, wie der Herr euch vergeben hat. Die Kränkung, die Schuld, es ist etwas, was dich fertig macht, was dich immer wieder beschäftigt und wo du nach Ausgleich ringst. Und darum ist es auch für dich so wichtig zu vergeben und loszulassen. Und ja, wenn man lang genug in der Gemeinde ist, man weiß es ja, ich soll vergeben. Aber oft ist es schwer. Ist es wirklich schwer? Natürlich, auch der Grad der Verletzungen ist sehr unterschiedlich, das, was du erfahren hast. Manchmal ist es sehr schwer zu vergeben. Und es ist wichtig, sich zu fragen, bitte, wie geht das denn konkret? Welche Hilfen hast du, um loszulassen, um vergeben zu können? Drei Wege möchte ich euch beschreiben, die dabei helfen. Gut, lasst uns vorher noch diesen Vers anschauen. Wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben, so sagt Jesus, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Der zweite Grund ist das, warum es so wichtig ist, loszulassen. Denn wenn du vor Gott stehst und Vergebung erwartest, dann sagt der Herr, und du, bist du bereit dazu? Also, darum ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie geht das konkret? Drei Schritte, die ich beschreiben möchte. Das Verstehen, die Relativierung und der Ausgleich. Gehen wir rein. Das Verstehen. Oft ist es eine Hilfe zu vergeben, wenn ich weiß, warum der oder die andere so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Es kann oft eine Hilfe sein. Stell dir vor, du gehst zu deinem Nachbarn, also mal so ein Reihenhaus vielleicht oder irgendwie, der Nachbar ist gerade im Garten, du gehst da vorbei und gibst ihm irgendwie einen Tipp, wie er seine Hecke schneiden kann oder seine Sträucher schneiden kann. Und was macht der? Der flaumt dich volle Lotte an. Was fällt denn dir überhaupt ein? Ich brauche keine Tipps oder guck dir überhaupt erstmal deinen Garten an. Schneid doch erstmal deine entsetzliche Hecke oder was weiß ich. Und geht richtig hoch. Und du stehst da und denkst, boah, ich weiß nicht, was ist denn jetzt los? Was geht denn der so ab? Und du bist gekränkt und verletzt und wütend. Was spinnt der eigentlich? Es würde dir helfen, mitzubekommen, wenn du wüsstest, dass dieser Nachbar ganz viele Probleme hat auf seiner Arbeit und oft von seinem Chef rumkommandiert wird und runtergemacht wird. Und es würde dir helfen zu wissen, dass gerade der Tag, an dem du unglückseligerweise vorbeigekommen bist, ein Tag war, an dem es ganz besonders schlimm gelaufen ist und der voller Frust und Ärger gewesen ist. Um das zu wissen, um es zu verstehen, brauche ich natürlich das Gespräch, anders geht es nicht. Stellen wir uns vor, du gehst zu deinem Nachbarn, du hast diesen Mut und du fragst ihn vielleicht am nächsten Tag oder bei irgendeinem Treffen, ich sage, was war denn da neulich los, sag mal. Ich habe eigentlich nur einen ganz harmlosen Vorschlag gemacht hier zu deinem und du bist direkt dermaßen hochgegangen. Also das hat mich wirklich verletzt. Und wenn es gut läuft, dann sagt dein Nachbar, ey, das tut mir leid. Also das war ein ganz besonders schlechter Tag. Und so und so und so ist es gelaufen. Und es ging mir einfach nicht gut. Aber tut mir leid. Und während du das hörst und verstehst, warum das so gewesen ist, fällt es dir leicht zu vergeben. Weil du verstehst. Dass dieses Prinzip des Verstehens und des Wissens voneinander ist das A und O in jeder Beziehung, in der Partnerschaft. Denn Liebende leben von der Vergebung, so hat es Manfred Hausmann in seinem Buch einmal formuliert. Liebende leben von der Vergebung und vor allem vom Verstehen. Also, ich zum Beispiel, ich kann ein richtiges Ekel sein. Dann bin ich so schlecht drauf, dass ich meine Frau provoziere und ich weiß genau, wie ich es machen muss. Und ich bin dann wirklich in Kotzbrocken. Und dann geht es los und man streitet sich. Die Sache ist nur die, ich stehe in der Regel nicht da und denke mir, heute habe ich mal Bock, so richtig gemein zu sein. Heute will ich mal so einen richtig schönen Streit erleben. Und darum mache ich das. Nein, so mies drauf bin ich vor allem dann, wenn ich randvoll bin mit Angst. Wenn mir irgendetwas Angst macht. Wenn ich mich überfordert fühle. Und wenn ich das Gefühl habe, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Und wenn man dieses Gefühl hat, man steht mit dem Rücken zur Wand, dann fängt man an, um sich zu schlagen. Und erfreulicherweise lässt meine Frau sich nicht alles gefallen und sagt, sag mal, was ist denn eigentlich mit dir los? Was geht denn hier ab? Und dann kann ich erklären und sagen, ey, es tut mir leid. Und dann endlich erzähle ich das, was ich vielleicht vorher schon hätte erzählen sollen, was mich nämlich gerade umtreibt, was mir Angst macht. Und ich sage, ey, wirklich, verzeih mir. Und sie tut es. Auch darum, weil sie besser versteht, warum ich so drauf war. Davon leben unsere Beziehungen immer und immer wieder. Wenn ihr aufhört, miteinander zu reden und diese Gefühle zu teilen, dann werdet ihr einander nicht mehr verstehen. Und dann fällt es schwer zu vergeben. Und dann bauschen sich Dinge auf und steigern sich immer höher. Und höher. Und manchmal kommt es so weit, dass man ohne Hilfe gar nicht mehr rauskommt. Und diese Hilfe, die man in Anspruch nimmt, sie ist wirklich eigentlich nur dafür da, dass man endlich anfängt zu reden und zu verstehen und zuzuhören. Also ein sehr erfolgreiches Modell. Ich weiß, am Arbeitsplatz ist das natürlich viel schwieriger. Warum? Am Arbeitsplatz, oft in deiner Firma, der ist die oberste Prämisse, cool bleiben und keine Gefühle zeigen. Sich bloß nicht verletzlich machen. Kann ja sein, dass du als Weichei abgetan wirst oder irgendwie sowas. Das Problem ist nur, wenn du so mitmachst, sammelst du immer mehr negative Gefühle, Enttäuschungen, Verletzungen. Und du sammelst das in dir. Und du weißt gar nicht mehr, wohin damit. Auch da ist es immer lohnenswert und gut, das Gespräch zu suchen. Sogar bei einem unliebsamen Chef. Ich lasse die Bemerkung, das finde ich sehr wichtig zu verstehen. Menschen, vor denen du Angst hast, wirst du über kurz oder lang hassen. Dein Chef zum Beispiel, das geht gar nicht anders. In Bezug auf einen Menschen passen Liebe und Angst nicht zusammen. Die Bibel sagt das schon im ersten Johannesbrief. Die Furcht ist nicht in der Liebe. Und dann gärt das in dir und dann sammelst du das und dann wird letztlich Hass daraus. Und du ergehst dich zu Hause ständig in Rachefantasien. Also wenn du könntest, wie du wolltest, dann siehst du dich da, was du deinem Chef alles erzählen würdest. Und es zieht dich runter. Das macht dich fertig. Darum auch da der Versuch, das Gespräch zu suchen. Im Ich zu formulieren, was dich gekränkt hat, was dich verletzt hat. Ein Modell, das sich immer wieder lohnt und hilft, loszulassen und zu vergeben. Wir müssen weitergehen. Das Zweite, die Relativierung. Es ist nicht immer möglich, das Gespräch zu suchen. Manchmal ist es aus räumlichen Gründen nicht möglich. Manchmal geht es vielleicht sogar um Leute, die schon verstorben sind oder wo es nicht gut ist oder hilfreich, die Beziehung zu suchen. Dann ist es eine zweite Hilfe, um loszulassen. Was ist damit gemeint? Relativierung heißt, du vergleichst ein Unrecht, das man dir angetan hat, mit dem Unrecht, das du anderen schon angetan hast. Und setz das in Beziehung. Ein Beispiel, du ärgerst dich darüber, wohnst im 5. Stock, da haben wir gewohnt, mal lange Jahre, und du ärgerst dich darüber, dass über dir die Kinder immer so laut sind, dass die da durch die Wohnung rasen. Du klopfst mit dem Besenstiel gegen die Decke, du rufst beim Hausmeister an, der soll die mal so richtig zur Sau machen, oder du gehst selber hoch und beschwerst dich, ob die nicht mal leise sein können. Das geht so lange, bis du Familie gründest und selber Kinder hast. Und auf einmal merkst, wie schwierig das ist, dass die ja nicht über dem Teppich schweben, deine Kinder, sondern selber durch die Wohnung laufen. Und du dir überlegst, hoppla, wie kriege ich das auf einmal im Griff? Und du fängst an und du wirst barmherziger. Und du wirst barmherziger. Kann sein, ein paar Jahre später, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind, bist du wieder genauso drauf und stößt wieder gegen die Decke. Aber in dem Moment, wo du selber etwas erfährst, wo du selber etwas nicht in den Griff bekommst, wirst du barmherziger. Oder du ärgerst dich, dass jemand dir ein Buch nicht zurückgegeben hat, was du ihm geliehen hast. Und der Betreffende denkt überhaupt gar nicht daran. Und du hast den Eindruck, das ist so ein bisschen Stehlen durch Ausleihen, was es ja auch gibt. Bevor du dich aber so richtig in Rage steigerst, fallen dir dann doch Dinge ein, die in deinen Regalen und in deiner Wohnung noch schlummern, die du eigentlich zurückgeben solltest. Und du fängst an, etwas barmherziger zu werden. Das heißt im Übrigen nicht, dass du trotzdem das ansprichst. Da kommen wir noch gleich zu. Aber du fängst an, barmherziger zu werden. Und seht, das ist das Problem. Darum haben selbst gerechte Menschen es so schwer zu vergeben. Die Selbstgerechten, die davon ausgehen, dass sie perfekt sind und dass die über allen Zweifel und über alle Fehler erhaben sind, die haben es so schwer zu vergeben, weil es die Relativierung, die Beziehung zum eigenen Fehlern gibt es bei ihnen nicht. Und darum können sie auch anderen nicht vergeben. Und genau diesen Zusammenhang erzählt Jesus uns in dem Gleichnis vom ungerechten Schuldner. Matthäus Evangelium Kapitel 18. Es heißt, Jesus sagt, macht euch klar, was es heißt, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Und Gott handelt dabei wie jener König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm, dem König, einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Aber der Schuldner, er warf sich vor ihm nieder und er bat, hab doch Geduld mit mir, ich will dir ja alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag schuldete. Den packte er an der Kehle, erwürgte ihn und sagte, gib zurück, was du mir schuldest. Der Schuldner fiel auf die Knie und er bettelte, hab Geduld mit mir, ich will es dir ja zurückgeben. Aber sein Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern er ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Und sie liefen zu ihrem Herrn und erzählten ihm, was geschehen war. Und er ließ den Mann kommen und er sagte: Was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gemacht habe? Dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde. So, sagt Jesus, wird auch mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euren Bruder oder eure Schwester nicht von Herzen verzeiht. Das Problem bei diesem Mann war, dass die Vergebung, die er erfahren hat, die hat ihn überhaupt nicht bewegt. Die hat ihn nicht gerührt. Sie ist ihm nicht zu Herzen gegangen. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, das so abzuspalten. Aber in dem Moment, als er den anderen gesehen hat, war er schon wieder ganz auf dem Selbstgerechtigkeitstrip. Das ist doch ein kleiner Betrag, das muss er mir doch zahlen. Vielleicht hat er das ganze Geld versoffen oder sonst was. Ich will mein Geld zurück. Selbstgerechte Menschen sind nicht barmherzig. Darum, Vergebung durch Relativierung, die gelingt vor allem da, wo du bereit bist, wo ich bereit bin, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit erschüttern lassen durch den Heiligen Geist. Wo Jesus uns unsere Fehler, unsere Bedürftigkeit offenbart, wo wir unsere Sünde erkennen, da werden wir zu Menschen, die barmherzig werden. So wie die Sünderin, die zu Jesus gekommen ist und von der er gesagt hat, wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. So viel zu diesem zweiten Punkt. Kommen wir zum letzten, dem Ausgleich. Man muss sagen, es gibt Erfahrungen, da helfen dir die beiden ersten Dinge nicht. Es gibt Verletzungen, die sind so schwer und die treffen so tief. Es ist dir nicht möglich, das Gespräch zu suchen. Manchmal ist es auch gar nicht gut, das Gespräch zu suchen, wenn es dein Peiniger ausnutzen würde und du würdest nur noch mehr verletzt werden. Es gibt Situationen, wo jemand so tief verletzt ist, da hilft auch diese Relativierung nicht mehr. Da wäre es geradezu ein Hohn zu sagen, pass mal auf, hast du das schon versucht? Gibt es dann keinen Weg loszulassen? Muss man dann mit dieser Bitterkeit, mit dem Hass, mit den Rachegedanken ein Leben lang rumlaufen? Nein, das muss man wirklich nicht. Darum das Dritte, der Ausgleich. Bei diesem Ausgleich möchte ich drei Punkte kurz ansprechen. Das erste ist die Wiedergutmachung. Ganz, ganz simpel, was wieder gut gemacht wird, muss nicht mehr vergeben werden. Wenn jemand dir ins Auto reinfährt, verursacht einen Blechschaden, dann bist du erstmal sauer. Aber dann zückt der Betreffende seine Versicherungskarte und sagt dir, pass mal auf, so und so läuft das hier. Und wenn dein Auto ausgebeult ist und schön lackiert und der ganze Schaden ist bezahlt und du hast keinen Pfennig bezahlt oder keinen Cent, dann ist es vorbei, dann ist es für dich erledigt. Denn es ist ein Ausgleich geschehen. Oft ist es weise, dass du, wenn du geschädigt worden bist, dich für einen solchen Ausgleich engagierst, damit du ihn bekommst. Und ich weiß, dass wenn du jetzt mit Jesus unterwegs bist, dann denkst du, hat der Herr nicht gesagt, wir sollen großzügig sein? Und wenn Jesus sagt, es befiehlt dir jemand, eine Meile mitzugehen, dann gehe gleich zwei Meilen mit. Wäre das nicht christlicher Lebensstil? Das hat Jesus gesagt. Nur eins ist ganz wichtig. Großzügigkeit ist nur aus einem Gefühl der Stärke heraus möglich. Großzügig ist wirklich nur der, der das freiwillig tut und kann. Ich befürchte, manchmal ist bei uns Großzügigkeit auch nur ein Mantel der Feigheit. Sie ist gar nicht souverän. Das ist ein eigenes, fände ich, ein eigenes Thema. Auch das, was wir Demut nennen, ist es eigentlich nicht immer. Manchmal ist es nur mangelnder Mut. Großzügigkeit ist ein Gefühl, kann man nur da, wenn man es wirklich souverän kann. Aber wenn du ringst, wenn du nicht vergeben kannst, wenn dir geschadet worden ist, manchmal ist es gut, dass man sich auch für einen Ausgleich einsetzt. Aber das ist nur ein Aspekt. Kommen wir zum zweiten und das dritte. Der dritte und wichtigste ist dann nachher die Delegation. Aber kommen wir zum zweiten, nämlich zur Rache. Was damit gemeint? Also, um gleich alle zu entlasten, ich empfehle nicht, sich zu rächen. Worum geht es bei der Rache? Bei der Rache geht es ja nicht darum, dass ich den Schaden ausgleiche, sondern dass ich demjenigen, der mir geschadet hat, dass ich dem Schmerzen zufüge, dass ich dem irgendwas Übles tue. Es geht darum, dass ich den Schädiger, dass ich den verletze. Klar, wir sagen, ey, das geht ja wohl gar nicht, ne? Also, das kann ja wohl nicht sein, das willst du ja jetzt wohl nicht empfehlen. Will ich auch nicht. Für Christen ist es bestimmt kein Weg. Aber was ich behaupte, es ist für jeden von uns ein Thema. Oder hast du in deinen Gedanken noch nie Rachefantasien gehabt? Hast du dir das noch nie vorgestellt? Wie du deinen Chef, diesen alten Mistkerl, mal so richtig fertig machst? Oder diese ätzende Kollegin? Oft ist es so, dass wir gar nicht mehr rauskommen aus diesen Fantasien. Wieder und wieder stellst du dir vor, was du machen würdest, wenn du nur könntest. Die Bibel ist doch da oft viel ehrlicher, als wir es sind in unserem Umgang miteinander. Darum gibt es die Rachepsalmen im Alten Testament. Weil da Menschen sind, die beten so, wie ihnen das Herz gerade voll ist. Und darum kommt das dort auch zur Sprache. Es gibt viele Rachepsalmen. Wenn ihr wollt, lest einmal, ich lese den ganzen Text jetzt nicht, dauert eher alles wieder viel zu lang. Dann lest einmal den ganzen Psalm 58. Ich lese jetzt nur mal 3 Verse. Gott, zerschlage also diesen Feinden, zerschlage ihnen die Zähne. Zerbrich das Gebiss dieser Löwen, Herr. Lass sie verschwinden wie versickerndes Wasser. Lass ihre Pfeile das Ziel nicht erreichen. Lass sie wie Schnecken im Schleim zerfließen. Lass sie wie Totgeburten die Sonne niemals sehen. Es soll ihnen gehen wie dornige Ranken. Der Wirbelsturm soll sie aus dem Boden reißen, ehe sie zu Gestrüpp zusammenwachsen, noch grün, bevor sie vertrocknet sind. Mein lieber Scholli, da hat aber einer wirklich Rachefantasien. Also, wenn das ist, warum? Dass wir uns das mal klar machen. Warum ist denn Rache nicht sinnvoll, obwohl wir sie oft innerlich gerne hätten? Rache bindet unheimlich Energie. Rache bindet Energie bei dir. Also bei der Arbeit fängst du an, Intrigen einzufädeln. Schlecht über jemanden zu reden und du beschäftigst dich so stark damit. Und, das muss man auch sagen, manchmal kann es sein, manche Leute warten Jahre auf den geeigneten Moment, sich endlich rächen zu können. Das ist ein Leben im Wartestand. Ständig warten sie auf den Moment, lassen nicht los und verpassen ihr Leben. Warten bindet, Rache bindet Energie. Das zweite, Rache funktioniert überhaupt gar nicht. Sie funktioniert nicht. Warum? Weil Rache ja keinen Ausgleich schafft. Schau, wenn dein Nachbar dir deinen Apfelbaum umgesägt hat, dann kannst du natürlich in seinen Garten gehen und machst es auch. Du wirst trotzdem keine Äpfel ernten im Herbst. Dein Baum liegt immer noch da nieder. Das ist auch das Problem etwa mit der Todesstrafe. Es ist eine kurzzeitige Genugtuung für Eltern, deren Kind ermordet wurde, in den USA jetzt, dass sie bei der Hinrichtung zugegen sein dürfen. Die schauen sich das dann an. Und dann fühlt sich das für den Moment gut an, wenn da jemand auf dem elektrischen Stuhl sitzt. Aber dann gehen sie nach Hause und das Kind ist immer noch nicht da. Und es ist nichts wirklich heil geworden. Rache funktioniert nicht. Und das Dritte, was gegen Rache spricht, Rache führt immer zur Eskalation. Wenn ich ansatzweise ein Gefühl der Befriedigung haben will, dann muss das, was ich dem anderen antue, höher sein als das, was er mir angetan hat. Also wenn der mir einen Apfelbaum umgesägt hat, dann mache ich den ganzen Garten platt. Dieses Prinzip habt ihr im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 23, das Lied des Lamech, der sagt, wenn man mich geschrammt hat, wer mich ritzt, den bringe ich um, den mache ich kalt. Eskalation. Darum ist Rache keine Option. Bleibt nur die dritte und letzte Möglichkeit, und dazu möchte ich jetzt noch kommen, weil es wirklich ganz für viele Menschen ganz, ganz wichtig ist. Was ist möglich, wenn du die Beziehung nicht aufrechterhalten kannst, wenn das alles nicht geht? Was kannst du wirklich tun, damit du frei wirst, damit du loslassen kannst? Die Delegation heißt, du gibst die Bestrafung des Täters und die Rache gibst du an Gott ab. Du gibst sie an Gott ab. Das ist der Weg, den die Bibel beschreibt. Ich glaube, ich habe versäumt, den Vers aufzuschreiben. Römer 12, Vers 19, ein ganz wichtiges Wort. Ich möchte es sehr langsam lesen, dass ihr das gegen Ende noch aufnehmen könnt. Römer 12, Vers 19. Nehmt keine Rache. Holt euch nicht selbst euer Recht, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer. Ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Ich selbst werde vergelten, sagt Gott. Manche Verletzungen gehen so tief, da suchst du dir nicht aus, wie du damit umgehen kannst. Für dich gibt es nur eine einzige Lösung und das ist die, der Täter muss dafür bezahlen. Er muss dafür bezahlen, was man dir angetan hat. Und, das mag vielleicht einige verwundern, genau das ist es, was die Bibel sagt. Der Täter muss dafür bezahlen. Genau das ist es, was die Bibel sagt. Sünde muss bezahlt werden. Sie muss gezahlt werden. Darum ist das Volk Israel durch die Wüste marschiert. Weil Sünde bezahlt werden muss, gesühnt werden muss. Gott ist eben nicht so, dass er die Schuld einfach beiseite fegt oder dass er sagt, ich verstehe dich ja oder ich relativiere das ja, sondern Sünde wird bezahlt, sie wird gesühnt. Und das ist das Zentrum des Evangeliums überhaupt, dass unsere Schuld und Sünde und das der ganzen Menschheit wird bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Da wird wirklich bezahlt. Mit diesem Tod wird bezahlt. Schuld muss bezahlt werden. Das ist die Botschaft, dass Jesus das getan hat, ein für alle Mal, und jeder ist eingeladen, das anzunehmen, auch du. Darum, was kannst du tun, wenn du solche schwierigen seelischen Verletzungen erlebt hast? Am ehesten das, dass du zu jemandem gehst in die Seelsorge und dass du im Gebet die Rache an Gott abgibst. Und dass du etwa das so formulierst und dass du sagst, Vater, mein Herr und Gott, du siehst, was, womit ich rumlaufe, du siehst, was man mir angetan hat. Und du siehst, dass er, also mein Täter, dass er dafür bezahlen muss. Er muss dafür bezahlen. Aber Herr, ich quäle mich so. Ich will nicht länger rumlaufen mit meinen Rachefantasien. Ich will endlich loslassen. Und darum gebe ich jetzt, hier und heute, die Rache an dich ab. Denn sie ist dein. Du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Und ich möchte frei werden. Ich möchte loslassen können. Darum übergebe ich dir jetzt, Herr, dieses Gericht und diese Rache, sie ist dein. So ähnlich kann das klingen vom Sinn her. Auch das ist Vergebung. Ich gebe den Schuldschein weiter an Gott. Ich gebe den Schuldschein weiter an Gott. Und wenn es etwas gibt, womit du über Jahre rumläufst, weil man dir wehgetan hat, dann wünsche ich dir sehr, dass du frei wirst, vergeben kannst, loslassen kannst. Und damit sind wir bei diesen drei Schritten durch. Es sind konkrete Wege, um zu vergeben. Das Gespräch suchen, das in Beziehung setzen und der Ausgleich und die Rache abgeben. Und das ist konkret, das geht wirklich. Dass du innerlich wieder loslassen kannst und dann wirst du mehr und mehr ein Mensch, der wieder in Beziehung leben kann. Ein Mensch, der frei wird und zu atmen und zu leben. Und es ist ein Weg, der sich so lohnt, zu vergeben und loszulassen. Du läufst nicht mehr mit Kränkungslasten herum, du läufst nicht mehr mit Rachefantasien herum. Du wirst frei, um neue Beziehungen zu gestalten. Und du wirst auch frei, vor Gott zu stehen. Vor Gott zu stehen als ein Mensch, der anderen vergibt und dem darum auch vergeben wird. Darum lasst uns miteinander diesen Weg gehen. Manchmal ist es ein Weg. Manchmal muss man Vergebung geradezu einüben und lernen. Und es geht nicht immer auf Knopfdruck. Das geht nicht immer. Aber es ist wirklich real und es ist möglich und es befreit. Kolosser 3, Vers 13: Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Amen.